Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zum Börsenbunch Podcast. Dass es sich bei diesem Podcast um einen Finanzpodcast handelt, wirst du herausfinden, nachdem ich dir diesen Disclaimer vorgelesen habe. Hiermit weisen wir darauf hin, dass die Inhalte in diesem Video lediglich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageempfehlung darstellen. Die Protagonisten, Gäste oder Chatteilnehmer können nicht einschätzen, inwiefern die im Video besprochenen Finanzinstrumente ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und ihrer Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Podcast individuelle Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Was zur Folge hat, dass weder die Protagonisten, Gäste oder Chatteilnehmer für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen und Kommentaren in diesem Podcast getroffen haben. Die in diesem Format angesprochenen Finanzinstrumente können unmittelbar und mittelbar von den Protagonisten, Gästen oder Chatteilnehmer selbst im Bestand gehalten werden. Hierdurch ergeben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch.
Im Weg? Im besten Fall fragt er euch, ob es gerade live übertragen wird. Oder teilt es euch nur noch mit nach dem neuen Update.
Ja. Ja. Er hat uns gefragt, ob wir es verstanden haben.
Ja. Und so, ich kann Live-Vollzug melden aus dem parallelen YouTube-Fenster. Es hat funktioniert.
Und das will doch mal was heißen mit Blick. Und ich kann hier doch, warte mal, hier kann ich mit Ton freigeben. Ja. Dann gerne diesen Bildschirm. Dann bringen wir uns doch erstmal hier in den rechtssicheren Raum. Und das wohlgemerkt nach einer halben Ewigkeit. Also ich weiß gar nicht mehr, wann wir das... Ich hatte schon große Schwierigkeiten. Ich habe heute panisch Herr Strelo angerufen, genau, den man das Zoom-Backend einstellt, weil ich gar nicht mehr wusste, ob meine Links richtig gesetzt sind.
Wobei dieser eingeblendete Disclaimer natürlich nur die halbe Miete ist, wenn man den besten Disclaimer-Einsprecher der Republik im Start hat hier, ne?
Ja, aber das habe ich einmal gemacht und das ist jetzt auf Tape und das muss ich jetzt nicht immer wieder auswendig vorerzählen.
Ah, ich dachte, da kann man dich nachts wecken für.
Ja, könnte man, aber ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss.
Ja, gut, aber muss ja gemacht werden. Ansonsten hier in so einer schönen Börsensendung.
Und das nimmt uns keiner ernst.
Jetzt kannst du endlich sagen, dass du planst, das KDW zu kaufen, jetzt wo René Benko es nicht mehr besitzen darf.
Nein, ich kaufe nur Teile des KDW und zwar die Teile, die sofort verzehrfertig sind in der 6.
Genau. Ja. Genau die. Ja, schneller Cashflow, ne, ist das dann. Also man muss keine Umwege gehen, sondern direkt.
Du weißt, das gibt gewisse Getränke, die gehen doch direkt in den Kopf.
So. Und schmecken kalt am besten.
Ja. Oh, bitte schön. Und die haben viel mehr als 2 oder 3%.
Bitteschön. Und die haben 3 Buchstaben. Stimmt's? Manchmal.
Die haben sehr häufig 3 Buchstaben, ja. In der Tat. Da haben sie eine schöne Abteilung, aber ja, da gibt es bei mir um die Ecke jetzt auch ein neues Lokal. Das ist unbezahlte Werbung. The Dry Gin and Beef Club im ehemaligen Tacheles. Kann ich sehr empfehlen. Also sowohl der Gin, der muss nicht unbedingt dry sein, als auch das Beef ist ganz, ganz hervorragend. Großartige Atmosphäre und 600 verschiedene Gin zur Auswahl. Ich glaube etwa 200 Tonics.
Also das ist mehr als KDW. 100 pro. Also das haben die nicht.
Ja, und es macht total Spaß. Also, wenn ihr mal hier in der Gegend seid, am Oranienburger Tor, Tacheles, wunderschöner Abend. Kann ich garantieren.
Das klingt gut.
So, Bettino, du hast was zum Schreiben, notier dir das und dann weißt du doch, was nach der Sendung zu tun ist.
Noch funktioniert alles. Ja.
Ja, am Anfang der Sendung. Ja, weil sonst können wir erstmal die Formalien durcharbeiten. Hallo und herzlich willkommen zu Börsenbunch TV. Und wie man sehen kann, also die Ereignisse überschlagen sich. Also erstmal nach 2 Wochen kehren wir zurück. Also es reicht leider doch noch nicht, um sich finanziell irgendwo in den Süden abzusetzen. Deshalb müssen wir jetzt weiter hier für 1,20 € die Woche YouTube-Videos produzieren. Wir befinden uns in der Global Money Week, was eine großartige Sache ist. Also ganz international werden die Finanzen der jungen Menschen gefeiert. Und um diesem Anlass gerecht zu werden, in dieser Sendung, und das sieht man hier wahrscheinlich schon sofort an der vierten Karte, Sache und also an diesem legendären Hintergrund, der einem ja sofort ins Auge springt, wir konnten Christian Röhl gewinnen, um mit uns heute mal eine Sendung zu dem Thema zu machen. Was hätten wir uns gerne für Tipps gegeben, als wir noch jung gewesen sind? Und vor dem Hintergrund wüsste ich nicht, wie es kaum noch besser werden sollte in dieser Märzwoche.
Und was ich bei dir gerade nicht verstanden habe, wenn ich da kurz einhaken darf, du hast gesagt, wenn wir noch jung wären, also wenn ich uns so anschaue, da sind wir doch eigentlich immer noch jung, oder?
Mitten im Saft.
Ja, ist da Finanzbildung für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, da machen wir uns sehr, sehr gut drin.
Genau, das hält auch jung.
Ja, steht und fällt damit. Gute Entscheidung. Die und sind, was das Leben lebenswert machen.
Und das schlechte Licht hält mich auch jung, heute. Ja, also das kommt auch noch dazu. Also alles, wir sind jung. Christian, absolute Zustimmung, 100%. Ich kaufe mir einen Call.
Ja, ich weiß, mit dem Zoom-Update ist mein Weichzeichner ist verloren gegangen. Ich sah auf der letzten Folge sah ich noch jünger aus. Weil wir haben also ein tolles Programm vorbereitet. Weil ich habe das ja als einzige Person vorher lesen können. Also wirklich großartige Tipps auch gerade für die jungen Leute. Aber einfach nur, um der alten Tradition hier nicht also zu viel zuvorzukommen, sollen wir ein kleines bisschen aktuelle Themen rund um den Kapitalmarkt machen? Weil ich glaube auch gerade in der Besetzung und also nach der ganzen Zeit, die jetzt vergangen ist, gibt es irgendwas, was rund um die Börse auf den Seelen brennt, worüber ihr zum Start dieser Sendung, wobei sich hoffentlich der Chat mit Grußbotschaften füllt, noch loswerden wollen würdet?
Wer fängt denn an? Also, nein. Also von meiner Seite aus gibt es nichts Neues. Ich habe mich im Gegenteil in der vergangenen Woche, auch in der Woche davor, wieder ermahnt, die Kunst des Nichtstuns zu üben. Weil das muss man wirklich üben. Es ist in dieser, du bewegst dich in einer Umgebung, inmitten von Menschen, die von A nach B wollen, ob gewollt oder ungewollt, aber sie tun es. Und das zwingt einen dazu, das bringt eine Unruhe in einen selbst, die einem suggeriert, man müsste irgendetwas tun. Und wenn man jetzt so dumme Jobs hat wie wir, wo es so einfach ist, etwas zu tun, wo man eigentlich nur... Also du könntest quasi wirklich klinisch tot sein und du hättest hier noch diesen Finger, ja, so. Und das würde ausreichen. Und anders, so funktioniert es und so einfach ist es. Und sich diesem Zwang und diesem Sog und diesem Druck zu entziehen und zu sagen, nein, ich nehme Heinrich Heine und Deutschland ein Wintermärchen und lese das stattdessen. Oder gehe spazieren oder gehe ins Kaufhaus, Kunstkaufhaus Dussmann in der Friedrichstraße. Hallo. Das immer wieder zu üben, zu praktizieren, finde ich, ist die eigentliche Übung und ist die eigentliche Nachricht, was es an Finanznews in letzter Zeit gab. Es ist also die Antwort auf deine Frage, Jay. Was gab es Neues? Naja, es gab Neues, dass ich mich entzogen habe diesem ganzen Druck und diesem 80-90% Nonsens, der auf einen einprasselt. So, das ist eine harte Übung. Das ist schlimmer als Push-Ups oder Sit-Ups oder sowas.
Ja, ich glaube, man kann aber auch ab und zu genießen. Ne? Also das sollte
Finanznachrichten?
Ja auch nicht zu kurz, um Gottes Willen. Nein. Die Dinge, wie sie sind und die Phase, in der wir drin sind, wissentlich, dass es nicht ewig halten wird, aber nichtsdestotrotz ist das ja fürs Gemüt doch durchaus erfreulich, dass es irgendwie aufwärts auch gehen kann. Und das freut das eigene Depot dann auch. Natürlich kommt man dann vielleicht ins Grübeln, aber investiert zu sein, dabei zu bleiben, irgendwie macht ja im Moment etwas mehr Spaß als in den anderen Phasen, wo es dann darum geht, jetzt müsste mal wieder was passieren. Also insofern, ich genieße das und habe als Neuerung in einem für mich ungewohnten Umfang jetzt diese Encarvis Übernahme von KKR, die mich dann da in dem Wert, mit dem ich schon viel gelitten habe, seit ich den irgendwann mal bei 12 Euro, glaube ich, angefangen habe zu kaufen, hatte ich da jetzt irgendwie meine Ups und Downs und jetzt ist irgendwie so das Übernahmeding da und naja, höher hätte ich es mir jetzt irgendwie auch gewünscht. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich alles dann andiene oder nicht, aber das hatte mir da jetzt irgendwie noch so ein spätes Gefühl der Gerechtigkeit gegeben, so nach dem Motto, okay, so ganz fern mit deiner Kursvorstellung warst du nicht. Nur der Markt, der angeblich immer recht haben sollte, hatte das ja in den letzten Monaten oder im letzten Jahr nicht so wahrgenommen gehabt. Also das war noch mein Highlight aus kürzester Zeit.
Hast du nicht darüber was gemacht, Christian? Über Encarvis?
Ja, also ich bin ja langjähriger Encarvis-Aktionär, noch aus Zeiten, da hießen die Capital Stage und waren eigentlich eher ein Subventionsritter, haben also versucht, diese EEG-Vergütungen abzugreifen als Finanzinvestor und haben sich ja dann erst sukzessive und vor allen Dingen durch die Übernahme von Corus Clean Energy vor einigen Jahren gewandelt zu einem wirklichen unabhängigen grünen Stromproduzenten mit dem Fokus auf diese Stromlieferverträge mit industriellen Kunden, diese sogenannten PPAs, Power Purchase Agreements. Und ich kenne das Unternehmen ja nun auch sehr gut, weil Herr Dr. Hussmann jedes Vierteljahr bei mir in der Sendung war in den letzten Jahren bei Echtgeld TV. Und ich habe also in den letzten Tagen dann auch tatsächlich ausnahmsweise mal nichts gemacht, also nicht nichts gemacht. Ja, das ist ja ansonsten auch meine Lieblingsbeschäftigung, sondern ich habe wirklich große Teile des Bestands dann jetzt gegeben, so zu Preisen. Um die 17, ja, man kann 17,50 kriegen, aber das ist dann halt erst im Angebot und das Angebot ist irgendwann, da geht einige Zeit ins Land, da gibt es ein paar Unsicherheiten. Also ich persönlich glaube nicht, dass es da noch irgendwie wieder scheppert, aber es gibt immerhin eine Mindestannahmequote, die hat eher strukturelle Gründe mit Blick auf die Wandelanleihe, das ist auch theoretischer Natur. Ich glaube, auch nach dem, was ich so gehört habe aus Private Banking Einheiten, viele verkaufen jetzt beziehungsweise werden das Angebot annehmen. Und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn KKR 17,50 bietet, dann gehen die natürlich davon aus, dass das jetzt schon 20 Euro wert ist. Das ist auch eine schöne Bestätigung, ne? Dass man da also doch nicht so falsch lag. Und dass man das mit zweistelligen Jahresrenditen, die brauchen die ja im Private Equity, zumindest auf das eingesetzte Kapital, weiter entsprechend entwickeln kann. Es ist halt nur extrem schade, dass man daran als Privatanleger nicht in der ursprünglich geplanten Form teilhaben kann. Es wird ja jetzt schon ein Delisting in den Raum gestellt, wobei es dafür ja ein neues Angebot geben müsste. Und irgendwann vielleicht dann auch mal ein Squeeze-Out. Wir haben das gesehen bei KKR und Axel Springer. Tja, schauen wir mal, wie das wird. Jedenfalls schade, dass der Knochen fürs Erste abgenagt ist.
Und der Jalousie bleiben aber noch drin, neben den heißen Ritt für die 50 extra Pfennig, oder?
Weil man nimmt ja mit, was irgendwie in Aussicht steht, ne? Also ich glaube, die Annahmequote ist nicht so sportlich, als dass man da jetzt irgendwie größere Angst haben müsste. Glaube, die werden es zu dem Preis dann auch tatsächlich im nötigen Umfang bekommen. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich noch eine Restposition irgendwie dann behalte, um mal das Spiel mit weitere Börsennotierungen in Hamburg und Ähnliches mitzumachen. Aber da ich da ja irgendwie auch substanziell investiert bin, ist das jetzt auch dann der Punkt, wo ich sage, dann löse ich es halt auf. Ja.
Und hast du es dann aufgelöst? Oder?
Nein. Ich habe es noch nicht aufgelöst.
Ja. Also die Sache mit dem Squeeze-Out, wenn es dann irgendwann mal dazu kommen sollte, das ist natürlich spannend. Normalerweise mache ich sowas nicht. Da gibt es Spezialisten für. Ja, bei euch in NRW, in Köln, in der Friesenstraße sind so einige beheimatet. Der größte ist die Scherzer. Aber ich entschuldige mich übrigens, ich habe hier irgendwie einen Lärm, versuche das zu übertönen, aber es sieht so aus, als wenn die Baustelle über mir noch nicht beendet sei, anders als in den letzten...
Scheint okay zu sein von der Qualität.
Ja, okay, okay. Und nein, aber ich werde es hier natürlich schon allein aus Sympathie zum Unternehmen machen, sage aber gleich dazu, dass so eine Position für mich dann immer nur so eine Guckposition ist. Ich bin schon bei einer anderen erneuerbare Energienaktie, die nur in Hamburg gelistet ist, engagiert bei der Kläre, die ehemalige Balda. Auch das macht nicht allzu viel Spaß. Auch das ist natürlich eine Aktie, wo man nochmal einen ganz dicken Warnhinweis drauf machen muss. Das ist nur was für Experten. Das ist nicht nur markteng, sondern auch ziemlich intransparent, abgesehen von der Hauptversammlung, die allerdings informativ ist, gibt es da einfach nichts. Und das macht man dann, wenn man ansonsten eben nichts macht.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, dann geht man mal zur Kläre und guckt, was die so erzählen. Und Encavis wird in dieselbe Richtung laufen. Aber bei allen, ich habe das auch diese Woche sehr ausführlich im Podcast Leben mit Aktien mit Horst von Butler gesprochen, bei all diesen Übernahmen sollte man eins auch nicht vergessen. Folgende Angebote, so sie denn kommen, müssen nicht zwangsläufig besser sein. Ja, wir haben das bei Axel Springer gesehen. KKR hat damals das erste Angebot für Axel Springer abgegeben, 2020 zu 63. Das Squeeze-Out-Angebot war dann nur noch zu 60,24, wird jetzt gerichtlich überprüft, wird lange dauern. Aber das zeigt, das ist kein Automatismus. Das Thema, was dahinter steht, hinter dieser Encavis-Geschichte, ist meiner Ansicht nach viel interessanter. Wir sehen, dass wir gerade hier am deutschen Kapitalmarkt Werte haben, die scheinbar von der Masse der Marktteilnehmer nicht richtig anerkannt werden, nicht ordentlich bewertet werden. Und da schnappt dann Private Equity zu. Das ist ja nicht der erste Deal dieser Art, den wir sehen. Die Übernahme von OHB war ein ähnliches Muster, das Raumfahrtunternehmen aus Norddeutschland, oder beispielsweise auch Software AG, auch so ein Ding, immer ein zweitgrößter Softwarehersteller in Deutschland, auch Private Equity. Oder damals, da waren es ja dann ausnahmsweise mal drei Bieter, die sich gegenseitig hochgeschaukelt haben, die Zooplus. Ja, auch die war lange Zeit einfach zu günstig, gerade im Verhältnis zu den USA. Da müssen wir einfach sagen, Private Equity hat tiefe Taschen und mit rationalen Kalkulationen können die ihre Meinung dann auch entsprechend umsetzen. Und es ist wirklich ein Problem, dass unser Kapitalmarkt so unterentwickelt ist. Sonst würden wir auf solche Sachen bessere Bewertungen bekommen. Sonst würde man Unternehmen vielleicht auch in Ruhe arbeiten lassen, sie vielleicht auch nicht so unter diesen kurzfristigen Druck setzen. Jedenfalls, das sind alles Themen, von denen Private Equity profitiert und die natürlich, insbesondere dieser Druck bei mittleren Unternehmen, so im einstelligen Milliardenbereich, für die dazu führen, dass Management sich überlegt, wollen wir wirklich börsennotiert bleiben oder gehen wir nicht einfach raus, weg von der Börse und entwickeln das Unternehmen mit einem starken Finanzinvestor, der dazu ja auch unternehmerisches Know-how bietet, wie Kapital, in Ruhe weiter, um es dann irgendwann zu verkaufen oder wieder an die Börse zu forzen. Ja, also
das passiert ja morgen.
Das passiert ja morgen, genau.
Ja, also da wird eine Duftmarke gesetzt werden. Ich bin gespannt. Die große Nachfrage wurde tituliert. Dann war es am Ende der Bookbuilding-Spanne, am unteren. Ja,
ja, wir reden übrigens von Douglas, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Und morgen früh lautet dann das Motto an der Börse, wir Älteren werden uns erinnern, come in and find out. Ja. Das war der Werbespruch, der laut einer Umfrage damals vor 20 Jahren von vielen übersetzt wurde mit komm rein und finde wieder raus.
Ich sag mal, wenigstens wieder IPOs, und das spricht doch auch erstmal für die richtige Richtung am Kapitalmarkt. Es ist Mut und Geld da.
Ja, IPO heißt ja, it's probably overpriced.
So sieht's aus. Ich würde IPO immer am Ende einer Bewegung verorten. Ja, also IPOs werden dann gemacht, wenn leichtes Geld im Markt ist.
Ja, zumindest dann hast du es in der Masse. Ja, so. Die Unternehmen, die in schwierigen Phasen einen erfolgreichen IPO hinlegen, die müssen wirklich gut sein.
So.
Ja, weil die sind dann durch so viele Primär-Researches gegangen, dass da haben viele Leute drauf geguckt. Und wenn dann das Buch ausreichend voll ist, dann muss eine Qualität da sein. Ja. Und das entwickelt sich dann auch. Aber ich meine, deine These belegt ja das Jahr 2021. Da hatten wir ja so 20 Börsengänge in Deutschland, vor allen Dingen im ersten Halbjahr in dieser Hype-Phase. Und was ist da alles gekommen? Ja, Auto 1, Private Equity getriebener Börsengang mit Softbank als Großaktionär. Eine Cherry Group, dieser Tastaturhersteller, der plötzlich cool sein wollte und auf Gaming gemacht hat und hier und da. Ja, ich glaube, die kam zu über 20 und sind jetzt bei 1,98, auch Private Equity getrieben. Da waren eine ganze Menge böser Klitschen. Oder About You, ja, auch an die Börse gegangen, damals auch minus 80%. Und ich glaube, die einzigen aus dem Jahr, die wirklich was gerissen haben, das war die Mobilfunkturmsparte von Vodafone, nämlich Vantage Towers. Ja, ja. Und die wurden inzwischen auch schon wieder weggekauft von,
Private Equity.
Ja, und zwar wieder KKR. Ja, also so oft, wie wir jetzt hier über KKR gesprochen haben, ne, liege ich also zumindest gefühlt ganz gut damit, dass ich ein bisschen was vom Encarvis-Erlös in KKR gesteckt habe, nachdem ich letzte Woche mit Michael Kissig länger darüber bei Twitter mal so ein bisschen hin und her gepingpongt habe und ich dann auch mal seine Artikel dazu gelesen habe. Kann ich sehr empfehlen. intelligentinvestieren.net.
Genau, guter Nebenwerte-Kanal, sehr schön.
Aber kannst du mir denen noch mal zuschicken, dass wir den hier drunter pinnen können? Das würde mich auch warten, weil hatten die nicht auch also letztes Jahr noch irgendwie Schwierigkeiten mit ihren Büchern, KKR und so ein Short Report, wo sie irgendwie über Shell Companies sich selber eigene Anteile verkauft hatten?
Das weiß ich jetzt nicht. Also es ist eine der drei großen Private Equity Gesellschaften und keine Klitsche, ja.
Nee, aber im Zweifelsfall nicht frei von Skandalen, weil sie umtriebig sind auch. Ne?
Natürlich, das ist immer so. Also ich meine, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und was das Geschäftsgebaren angeht, kann man bei Private Equity die ganze Bandbreite sehen. Du hast Interpretationen von Private Equity, was wirklich sehr stark als Mitunternehmerschaft zu sehen ist, wo man ein Unternehmen gemeinsam baut und besser macht. Das ist ja auch das, was die im Marketing und in der PR jetzt sehr stark nach vorne schieben. Gerade KKR hier in Deutschland durch den Freise, den neuen Deutschlandstatthalter, der vor einigen Jahren erst gekommen ist. Und du hast dann die andere Ecke, wo man wirklich funktionierende Unternehmen von der Börse nimmt, verloddert, mit Schulden überlädt und dann gehen die von einem zum anderen. Ja, und auch da sind wir wieder bei Douglas. Als sie von der Börse gegangen sind, hatten die ein sehr hohes Eigenkapital, kaum Schulden. Ja, Advent hat damals den Deal gemacht und dann hat man den Milliarden Schulden aufgebürdet. Die wollten ja schon mal an die Börse gehen. Dann kam CVC, der Alexander Dibelius als Deutschlandstatthalter, hat den Deal ja nun wirklich auch persönlich sehr, sehr stark damals von Anfang an promotet. Und ja, jetzt stehen wir immer noch bei ordentlichen Schulden von irgendwie knapp dreimal EBITDA. Und jetzt haben sie den Druck.
Und wo ist das Eigenkapital?
Das ist negativ bilanziell.
Und wer hat es gebaut? Wer hat es gemacht?
Naja, also ich glaube, man hat ja verschiedenste Themen bei Douglas. Ja, es war ja früher mal so eine Filialholding. Die hatten ja früher nicht nur Parfüm, die hatten ja auch Bücher. Da war ja Thalia mit dabei. Die hatten Hussel, die Konfiserie-Kette. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt oder sind die.
Sind die in Insolvenz, aber die Läden gibt es noch. Also im Moment in Eigenverwaltung.
Okay, aber das ist alles ja rausverkauft worden. Dann hat man also das verschlankt auf Parfüm. Dann hatte man natürlich die schwierige Corona-Zeit, die mit ihrem stationären Handel sehr getroffen hat. Aber da sind natürlich auch ordentliche Schulden für den Erwerb damals draufgegangen. Denn das ist ja so ein Trick von Private Equity, dass man den Kaufpreis zumindest teilweise dem übernommenen Unternehmen aufbürdet. Ja. Und das kann man immer noch an der Bilanzstruktur von Douglas erkennen, auch wenn man guckt nicht nur, was, wie die Anleihen finanziert sind, sondern wie die strukturiert sind. Ja, Douglas hat ja unter anderem so einen sogenannten Pay-in-Kind-Bond. Ja, also ein Bond, also eine Art von Schulden, die für uns als Privatleute gar nicht darstellbar ist, sondern wo du als Schuldner das Recht hast zu wählen, ob du die Zinsen sofort zahlst oder auf die Gesamtschuld drauf schlägst. Ja, pay in kind. Das ist schön, weil das nimmt dir für den Moment ein bisschen die Liquidität, führt aber dazu, dass du im Grunde diesen Schneeballeffekt hast, nur nicht wie beim Zinseszins, sondern umgekehrt wie bei einer Lawine. Und wenn die Lawine einmal rollt, dann erschlägt die dich. Deswegen wollen die dieses pay in kind Ding, ist glaube ich mit 8,5% finanziert. Das wollen die jetzt auch loswerden. Das soll abgelöst werden. Also es sind abenteuerliche Geschichten. Warten wir mal ab. Ich habe ja an dem Börsengang viel herumkritisiert, bin mir aber trotzdem nicht sicher, dass es ein Flop wird, sondern im Gegenteil. Ich sehe da schon eine Wahrscheinlichkeit, wenn wir mal so auf Sicht von 6 Monate gucken und der Gesamtmarkt nicht wegbricht, dass das durchaus was werden kann. Sie haben das Pricing nicht ausgereizt, sondern es ist wirklich defensiv. Und sowohl CVC als auch die Familie Kreke, sprich die Altaktionäre, die brauchen unbedingt einen Erfolg und die werden alles dafür tun, denn die haben ja aus dem Börsengang nichts rausgenommen, sondern im Gegenteil, die haben 300 Millionen nochmal reingelegt an Eigenkapital. Und damit sich die Kiste lohnt, müssen die irgendwann mal Aktien verkaufen. Das kannst du aber nicht, wenn das jetzt in einem halben Jahr von 26 auf 15 runtergeht. Das heißt, die werden an der Story arbeiten, soweit es möglich ist. Und wenn es irgendwie Rückenwind vom Markt gibt, dann sollte dieses Unternehmen ganz gute Chancen haben, sich zumindest mal kurzfristig deutlich über das alte Ende der Bookbuilding-Spanne zu bewegen.
Sie sollten über Weihnachten kommen, ne?
Ja, Weihnachtsgeschäft ist immer gut für die Branche eigentlich, ja. Aber die Zahlen kriegst du ja erst Ende Januar dann. Ja.
Aber das war doch früher immer so. Ich weiß es noch, wenn wir früher einen Artikel schreiben mussten beim Zertifikate-Journal, so ging auf die Weihnachtszeit zu, so 2005, 2006, ja. Was hast du gemacht? Da war jedes Jahr immer das Gleiche, ne? Douglas, die Weihnachtsaktie. Ja, ist ähnlich wie im Winter, wenn der Schnee da ist, dann nimmst du K&S, ja. Es sind so diese gängigen Narrative, liest sich immer schön, ist inhaltlich natürlich Quatsch und Timing vom Wetter her ist auch Quatsch, Timing ist eh Quatsch, aber naja, ihr wisst.
Ja, aber Weihnachtsgeschäft, um die Zahlen schön zu haben für ein IPO-Prospekt. Und da will man es doch dann morgen direkt kaufen. Aber mit Blick auf das straffe Programm, was wir ja noch haben, ist der Strilo, was sagt denn der Chat einmal? Hoffentlich Grüße an den Stargast heute.
Definitiv, auf jeden Fall. Ganz große Sache. Man spekuliert schon, ob wir das FED-Meeting in der Nachbereitung gleich irgendwie live nehmen würden. Wir sind ja früher dran. Wir haben ja diese abweichende Zeitverschiebung mit den USA. Also 19 Uhr die Zahlen, 19:30 JPO vor der Presse. Aber ich glaube, das schenken wir uns, weil so richtige Klopper erwarten wir ja auch irgendwie nicht. Ansonsten sehr schön zu viert, kann man besser Karten spielen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Die Getränke, Bier und Wein werden noch angefragt, das Übliche. Eierlikörchen gibt es hier aus dem Urlaub vom Andi. Und genau, dann wird noch, Christian, deine Bräune versus Tinos Blässe. Du bist wirklich im blauen Kunstlicht des Displays. Fallt ihr gerade ein bisschen optisch auseinander gerade?
Das liegt nur am Licht, weil ich fahre doch Fahrrad stundenlang draußen. Christian nicht. Ja, also es ist verkehrte Welt.
Das weiß man gar nicht.
Ja. Das stimmt jetzt nicht. Also ich fahre auch Fahrrad, aber nicht um diese Jahreszeit.
Im Wald, nachts.
Nein, ich fahre nicht im Wald nachts, sondern also hier in Berlin kann man ja wunderbar Fahrrad fahren. Wir haben ja wenig Steigungen, ja. Ist recht einfach, auch nach Brandenburg raus. Ja, das mache ich schon ganz gerne, aber da muss 20 Grad plus sein. Also momentan ist es bei mir eher Crosstrainer und Solarium.
Genau. Und eine gewisse Lisa fragt, was für ein Kuli du hast, Jay.
Ich habe leider, sage ich, ich habe unglücklicherweise den Finanzministeriums.
Oh!
Ja, ja, nee, ja. Aber sagt er, ja, Lisa, ich habe den oben, den habe ich den ganzen Tag, habe ich den auch drauf.
In der Schatulle mit den Wertsachen.
Ja. So, im Tresor liegt der, bei meinen physischen Wertpapieren, die ich da noch liegen habe. Berkshire, als sie noch günstig waren. Sonst noch was im Chat? Von
noch nicht, aber es läuft ja noch, die Sendung. Ne? Man kann da was reinschreiben, wenn man Abonnent des Kanals ist, allerdings nur.
Ah ja, die sollen es abonnieren.
Die bösen Bots raus. Genau, ihr sollt das abonnieren. Ihr sollt dem Video schon jetzt einen Daumen nach oben geben. Sonst vergesst ihr das ja wieder. Und ja, ansonsten, ne, heute Global Money Week und Erfahrung ist doch unser Fokus.
Wir haben ja wirklich also ein tolles Programm und vor allem einen richtig Mehrwert auch für junge Leute. Also, weil das ist ja, also was, also auch als ich mir das hier überlegt habe, wo ich mir wirklich, es gibt so ein paar Sachen, die einem ja also unter den Nägeln brennen, wo man sich denkt, boah, wenn ich das aus, können wir eigentlich. Aber wir starten jetzt einfach mal offiziell die Folge.
Genau, wer bis hierhin durchgehalten hat, wird jetzt auch tatsächlich außerhalb des Insiderwissens belohnt.
So, also ganz grundsätzlich steht es ja jetzt hier mal unter dem Leitmotto, hätte ich das früher gewusst. Und die Idee dahinter ist es eigentlich, dass man ja jetzt also, wenn man so ein paar Tage schon dabei ist, irgendwann so festgestellt hat, Mensch, es gibt so ein paar Strategien, Gedankengänge oder halt generellen Habitus rund um die Börse, der also funktioniert besser als andere Dinge, die man so im Laufe seines Lebens mal ausprobiert hat. Und wie mit Finanzbildung selbst in diesem Land, also es fehlt einfach irgendwie an Möglichkeiten, mit solchem Wissen in Kontakt zu kommen und halt einfach da jetzt wirklich mal einen Kanal aufzumachen, wo man sagt, also wenn ich mir selber vor 20 Jahren nochmal einen Tipp geben könnte, dann wäre das Folgendes. Und da sind wir dann jetzt mal um die Häuser gezogen, haben von all den jungen wie auch alten Herren hier auf diesen Bänken beziehungsweise auf dem Fußboden, übrigens die jungen Leute an ihren sehr jugendlichen Schuhen gut zu erkennen, befragt, wenn ihr euch nochmal einen Tipp geben könntet, wenn ihr frisch anfangt, 18, das erste Depot eröffnet, was macht da jetzt draus, Karriere am Kapitalmarkt? Und diese wundervolle Sammlung an zeitlosen Börsenwissen, die möchten wir jetzt ganz gerne mal in dieser erlesenen Runde diskutieren. Und beginnen tun wir selbstverständlich mit unserem Stargast, der ihr als Tipp eingereicht hat, dass Aktien nicht die Dinger sind, die wild rumschwanken, sondern Anteile an realwirtschaftlichen Unternehmen, also unternehmerische Sachwerte. So, und dann fragen wir doch jetzt mal, Christian, wenn du das so schreibst, was wäre jetzt also ausformuliert der Tipp für die Jugend dahinter? Man musste noch einmal...
Ah, stimmt, ja. Ja, das ist ja der Tipp. Man kann es auch positiv formulieren. Ja, erkennt an, dass Aktien unternehmerische Sachwerte sind. Beteiligung an Wachstum, an Innovation, an Fortschritt. Nicht jedes Unternehmen funktioniert über lange Frist. Aber wenn ihr ein Portfolio von Unternehmen habt, langfristig, aus unterschiedlichen Sektoren, unterschiedlichen Jurisdiktionen, habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr genau an diesen Faktoren Innovation, Fortschritt, Wohlstand partizipiert. Und zwar durch Krisen hinweg und über alle Crashs hinweg. Und zwar nicht, weil das irgendwie Zauberei ist oder weil es Spekulation ist, sondern weil da jeden Tag in diesen Unternehmen zusammengenommen Millionen Menschen eben nicht in Social Media die Schlechtigkeit der Welt bejammern, sondern Tag für Tag zur Arbeit gehen und mit ihrem Geist und ihren Produktionsmitteln dafür sorgen, dass die Welt, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, jeden Tag ein bisschen besser wird. Dass wir sauberes Wasser haben, dass wir gutes Essen haben, dass wir in einer kleinen Uhr nicht nur ein Telefon, sondern ein Kommunikations-Navigationsgerät haben, dass wir Krankheiten heilen können, dass wir Fettleibigkeit wegspritzen können, dass wir gut unterhalten werden und. Letztendlich also menschliche und gesellschaftliche Grundbedürfnisse werden erfüllt. Damit verdienen die Unternehmen Geld. Ein Teil davon gibt es als Dividende. Der andere Teil wird reinvestiert und sorgt dafür, dass weiteres Wachstum finanziert werden kann. Und genau daran kann man sich eben beteiligen. Mit Aktien. Sonst eben nicht.
Und man ist ja oftmals selber Kunde und man muss ja nur ein kleiner Detektiv sein, um mal zu gucken, was eigentlich dahinter steckt und wie man denn da vielleicht an dem Konzern dann ein Stückchen auch auf beiden Seiten verdienen kann. Also als Kunde das Ganze nutzen, aber eben auch als ja Mitunternehmer von den Gewinnen profitieren. Und deine Brause, die du da zu dir nimmst, ist ja auch ein sensationelles Beispiel. Das trifft ja auch den Zeitgeist der Jugend, glaube ich, ganz gut. Also es gibt so viele Berührungspunkte mit börsennotierten Unternehmen. Ich mag die gar nicht zählen, was am Tag auf einen da so einprasselt.
Ja, und also hier kann man es klammern, das sind ja gleich mehrere Unternehmen, die da dran hängen. Ja, das ist natürlich zunächst mal der Hersteller des Getränks Monster Energy aus den USA. Dann der größte Aktionär von denen ist auch börsennotiert. Das ist nämlich die Coca-Cola Company aus Atlanta. Und dann gibt es noch eine Firma, die das ganze Ding abfüllt. Die hieß früher CCE hier in Deutschland, also Coca-Cola Erfrischungsgetränke. Inzwischen ist auch die in einer börsennotierten Einheit namens Coca-Cola Europe Pacific Partners aufgegangen. Auch daran kann man Anteile erwerben. Und ja, ich gebe zu, ich habe sie alle. Also jetzt nicht nur wegen Monster, sondern weil ich insgesamt die unterschiedlichen Geschäftsmodelle sehr mag. Aber das ist nur ein Beispiel, wie häufig uns Börse begegnet. Nur wir sollten einfach mal Börse ausblenden. Börse ist nur der Handelsplatz für die Anteile. Aber wenn ich die Unternehmensanteile einfach haben will, dann muss ich mich gar nicht um die Börse so großartig kümmern, sondern gucke ich, wie geht es denn dem Unternehmen?
Übrigens noch eine Ergänzung, Christian. Es gibt auch die, die die Dosen herstellen. Ich meine, es ist Bell oder so, glaube ich, der
größte. Ja, Bell ist auf jeden Fall ein Dosenhersteller. Ich weiß es nicht, ob sie die Dosen auch herstellen. Deswegen habe ich es mal nicht erwähnt. Aber ja, klar.
Aber Dosen. Ne? Aber Dosen. Genau. Ja. Ich möchte noch, keine Sendung hier läuft ohne Buchtipp. Und dein Plädoyer eben ist die perfekte Vorlage. Die Welt ist nicht schlecht, Leute. Und der Mensch ist gut. Das ist grundsätzlich die Botschaft. Und dafür ist dieses Buch die richtige Vorlage für einen Podcast. Steven Pinker, Aufklärung jetzt, eine Verteidigungsschrift, weil wir umgeben sind von Miesmachern und Neinsagern. Und deswegen ist es nötig, dass mal so ein Buch gemacht wird für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Große Empfehlung und langes Lesevergnügen. Also es ist auch, sind auch ein paar Seiten. Aber exakt dein Statement könnte hier drin stehen in der Abteilung Wirtschaft und progressives Vorangehen.
Wenn ich jetzt eins noch erwähnen darf, also du sagtest, der Mensch ist gut, da dachte ich, du stellst jetzt vor Rodger Bregmann, im Grunde gut. Auch nein. Das ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Und ansonsten, wenn es um Fakten geht, kann ich immer wieder nur verweisen auf Factfulness von Hans Rosling. Ja, ich habe gerade nachgeguckt. Im Deutschen heißt es, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Hans Rosling ist ja mittlerweile verstorben, aber sein Sohn führt das ganze Werk weiter. Und dort sieht man eben diese graduellen Fortschritte. Das Schlimme ist, dass Medien uns ja immer nur den Alarm präsentieren. Ja, weil zu den schlimmen Dingen, da kannst du einen Live-Ticker machen. Da überschlagen sich die Ereignisse. Ja. Aber zu all den Fortschritten, die wir haben, gesellschaftlich, wirtschaftlich und vor allen Dingen in der Wissenschaft, bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe, neuer Technologien, neuer Produkte, da gibt es ganz selten diesen einen Moment, wo man die Riesen-Headline hat. Hier 30.11.2022, der Launch von ChatGPT. Das war mal so ein Datum, woran man was festmachen konnte. Aber das meiste läuft eben evolutionär, stinklangweilig, deswegen rückt es im Bewusstsein nach hinten und deswegen helfen solche Bücher wie Factfulness, uns das immer wieder zu vergegenwärtigen, dass bei allem Geschrei, was wir in den Medien erleben, was wir ja selber auch reproduzieren dann über soziale Medien, am Ende wird alles täglich ein bisschen besser.
Absolut. Rosling zum Beispiel, ich werde dieses Buch, den Inhalt nie vergessen, weil ich einen Anknüpfungspunkt habe. Das ist die Zahngesundheit. Die Zahngesundheit zeigt den Fortschritt der Menschheit. Exemplarisch. Ja, weil es so enorm die Zahlen sind so enorm, wie sich Zahngesundheit weltweit verbessert hat. Und das ist ein Zeichen auch für mehr Wohlstand, eben auch in Ländern, wo wir es nicht erwarten. Aber auch dort gibt es eben zahnmedizinische Versorgung. Und zahnmedizinische Versorgung muss man sich leisten können. Und wenn sich zahnmedizinische Versorgung so auswirkt, dass Zähne besser werden, sage ich salopp, dann ist es ein Zeichen für Fortschritt. Ganz, ganz direkt, ja, im wahrsten Sinne. Wenn man irgendwo reinbeißt, dann merkt man, man hat gesunde Zähne.
Also sind wir jetzt schon wieder bei Colgate Palmolive, ja? Wenn wir zum Beispiel über Zahncreme sprechen. Oder wir sind, und dann wird es wirklich teuer, jetzt von der fundamentalen Bewertung in der Schweiz, bei der Straumann-Gruppe, dem führenden Dentaltechniker, einer der vielen Schweizer Nischenweltmarktführer.
Ja.
Und wenn man sich überlegt, was Zahnzusatzversicherung in der Schweiz kostet, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine sehr schöne Aktie auch ist.
Ja, aber in der Schweiz lebst du ja gesünder, weil da kosten ja auch Gummibärchen 6 Franken, ja, und da isst du ja auch weniger davon.
Genau.
Ja, weil ansonsten, also ich fand jetzt an Christians Tipp halt, also nochmal besonders schön ist also halt quasi, also dieser Fokus auf das Reale. Weil ich glaube auch gerade für junge Leute ist es halt also wirklich auch nochmal entscheidend. Und deshalb sind auch so Veranstaltungen wie jetzt von Jonathan und Lisa, wenn die halt so losgehen und irgendwie mal bei der Telekom, also da mit den Aktionären auch tatsächlich sprechen, dieses Gefühl halt nochmal dafür zu bekommen. Weil auch gerade jetzt kriegt man ja wieder viel mit, also Diskussionen rund um diese Aktienrente, wo man halt irgendwie sagt, ja, also da gibt es dieses Ultra-Casino, das ist übrigens, wo Herr Strelo arbeitet, weißt du, hier, da hast du doch wieder mit den Zylindern, nimmt er dann ab für diese Sendung. Ja, aber die verspielen halt deine Zukunft. Und da halt einfach wirklich nochmal, also diesen Bezug auch herzustellen, also halt quasi, wie funktioniert das überhaupt? Also du stellst Kapital zur Verfügung, damit Unternehmen damit arbeiten können und die machen ganz genau das, was du gerade beschrieben hast. Die bezahlen die Mitarbeiter davon, die setzen sich in die Labore, die erforschen irgendwas, die schaffen halt Werte. Und das ist halt quasi dieser ganze Prozess dahinter. Und ich glaube, den halt einfach ein bisschen greifbarer zu machen für junge Leute, das ist was, also je früher man das verstanden hat, wie die Mechanismen dahinter laufen, desto einfacher wird es natürlich nach hinten raus halt, wenn man einfach feststellt, also ich stelle mein Geld ja zur Verfügung, nicht ohne Risiko, selbstverständlich, das gehört auch dazu. Sonst kannst du ja auch eine Bundesanleihe kaufen, wenn du weißt, dass auch Deutschland pleite gehen könnte. Aber halt quasi diese Entscheidung bewusst treffen zu können, aber halt immer mit dem Fokus darauf, da sind reale Werte hinter. Und Sachwerte im, also System, in dem wir gerade leben, die kommen halt mit einem ganz eigenen Wert. Und deshalb fand ich diesen Tipp also sehr schön, als einen, den ich gerne auch mit 18 bekommen hätte.
Ich fand das auch bei meinem Einstieg immer so toll, dass es irgendwie, ne, du hast eine VW-Aktie, dir gehört gerade irgendwie ein Außenspiegel, der in irgendeinem Hochregallager irgendwie liegt und den könnte man irgendwie anfassen und das ist so der Gegenwert. Mein Problem ist irgendwie so ein bisschen, eigentlich sind die Unternehmen ja immer weniger anfassbar geworden, weil die großen Highflyer ja oft mit ihrer Plattformkonzeption gar nicht mehr physisch da sind, also die Grundstücke, die Lagervermögen, die Gebäude und Ähnliches, die sind ja fast gar nicht mehr da. Meinst du, das ist, Christian, für die Leute irgendwie ein Problem, wenn eben so ein Meta-Plattform, was sie natürlich als Kunde alle nutzen, ist natürlich kostenlos, das heißt, der Nutzer ist der es bezahlt, aber ich finde, das ist so wenig anfassbar geworden, und das ist irgendwie so halt nicht mehr die alte Industrieaktien-Denke. Siehst du da irgendwie ein Problem drin oder ist das für die junge Generation?
Also eigentlich nicht. Ich glaube, das ist für die junge Generation selbstverständlich, weil die verbringen im Zweifelsfall mehr Zeit mit den Produkten von Facebook als mit den Produkten von Nestlé oder von Volkswagen. Sie wissen vielleicht, wenn sie sich bei Volkswagen was kaufen, dann bezahlen sie mit Geld. Womit sie bei Facebook oder Instagram oder WhatsApp bezahlen, nämlich mit ihren Daten, das sehen sie nicht. Das sehen wir alle nicht. Sonst würden wir nicht das kostenlos nutzen, sondern würden verlangen, dass wir dafür Geld bekommen, dass wir diesen Konzernen so viel von unseren Daten geben. Aber das ist eine philosophische Diskussion. Ich glaube, diese Präsenz ist da und man kann ja auch ein bisschen das erahnen, wie da auch so ein gewisser Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung stattgefunden hat, wenn wir mal Gold und Bitcoin vergleichen. Ja, für unsere Generation ist ja eigentlich Gold so dieser klassische Wertspeicher. Ja, also abgesehen davon, dass es schön aussieht und dass es ganz wenige Anwendungen gibt, wo Gold wirklich sehr, sehr schwierig nur substituierbar ist in der Industrie, ist Gold zunächst Nutze. Ja, wie Warren Buffett das sagt, wir buddeln das mit hohem Energie- und Arbeitsaufwand aus der Erde raus, machen es sauber, pressen es in Barren und packen es anschließend in den Tresor. Das ist volkswirtschaftlich eigentlich Quatsch. Aber es ist halt ein Mythos, der über tausende von Jahren sich seinen Status als Wertspeicher in der Wahrnehmung der Menschen erarbeitet hat. Parallel ist diese Wertspeicherargumentation etwas, was mir sehr häufig mit Blick auf Bitcoin begegnet, dass auch das ja ein Wertspeicher sei, wo ich dann sage, naja, ich kann es aber jetzt ja gar nicht anfassen und ich brauche immer Strom. Ja, dann kriege ich aber von jüngeren Menschen häufig das Argument, naja, das ist ja super, ich muss es gar nicht lagern, ich muss es nicht in die Tasche stecken, ich brauche keinen Koffer dafür, sondern ich kann es einfach so von überall her ansteuern. Es ist einfach eine andere Denke. Und das kann man, glaube ich, auch bei Aktien ganz gut zusammenbringen. Es gibt Unternehmen, die einem wirklich physisch, haptisch begegnen. Andere begegnen einem halt nur in Dienstleistungen. Aber da Menschen mit diesem Paradigmenwechsel auch aufwachsen, sehe ich da nicht so das Problem. Ich habe persönlich für mich das Problem, dass ich mich wesentlich leichter tue, mich in ein Industrieunternehmen, in ein klassisches Dienstleistungsunternehmen einzudenken. Auch, was weiß ich, so Geschäftsmodelle wie Kammerjäger, sprich Rollins in den USA oder Berufsbekleidung als Service, da wären wir bei einer Cintas oder irgendwie Medizintechnik, sonst was, fühle ich mich, ist für mich gedanklich viel einfacher, als mich in eine Nvidia, eine Arista Networks oder eine Palo Alto Networks einzudenken. Das sind Aktien, wo ich schwierig für mich einen Investment Case entwickeln kann, aber das macht ja nichts. Für sowas kann man dann ja ein Nasdaq ETF kaufen oder ein Halbleiter ETF, da ist man auch da dabei.
Die Auswahl ist ja nun mal riesig, da findet eigentlich jeder, der interessiert ist, das für ihn passende.
Ja, sehr schön. Sollen wir nochmal einen Tipp weiterziehen?
Klar.
Weil dann hätte ich als nächstes von der Stredo ein. Und zwar, der sagt uns, nur weil ein Kurs gerade ganz oben steht, ist das kein Grund, nicht doch noch über einen Einstieg nachzudenken. Das Warten auf Schnäppchenkurse kann ewig dauern und wenn sie kommen, fehlt einem oft der Mut. Herr Strelo, mit direkten Worten an den jungen Herr Strelo.
Ja, also das ist ja irgendwie so ein bisschen so die Sachen, die man dann selber vielleicht eben bereut, weil man das hat nicht gemacht. Also ich bin einer der wenigen Menschen gefühlt, die sich mit Aktien beschäftigen, aber keine Apple-Aktien direkt halten, obwohl man irgendwie aus der gefühlten Wahrnehmung das eigentlich hätte doch mitkriegen müssen die ganze Zeit, dass das revolutionäre Technik-Ding auch mit steigenden Kursen einhergeht und dass es eben ja der Top gerade nicht der Grund ist, jetzt nicht mehr einzusteigen. Das ist so mein Learning. Das habe ich, glaube ich, viel zu spät realisiert erst. Habe mich da Gott sei Dank bei einigen führenden Aktien auch nochmal dann selber dazu gebracht, doch zu investieren, um irgendwie dabei zu sein. Also Apple ist jetzt das Beispiel, wo es halt tatsächlich nie dazu gereicht hat, obwohl mein persönliches Umfeld irgendwie immer Kunde war. Also das war eigentlich so auf der Hand liegend. Und ich habe immer diese innere Blockade, man kennt das halt, sagt, es ist zu teuer. Aber nicht zu dem Preis. Ne? Und das ist natürlich der Klassiker, dass über die ganze Zeit der Kurs mit leichten Rücksetzern vielleicht, aber doch immer weiter nach Süden oder nach Norden, also oder im 45-Grad-Winkel eigentlich nach oben gefahren ist. Und man war irgendwie nicht dabei und hat es irgendwie nicht realisiert. Und dass es halt eigentlich ein positives Zeichen auch ist, wenn eine Aktie oder breiter investiert, dann auch ein Index eben auf Rekordstand ist, das ja, muss irgendwie so ein, den Schnäppchenschalter bei mir im Kopf muss ich da ausschalten wollen, weil ich will ja natürlich immer bestmöglich einsteigen. Dieser Idee laufe ich irgendwie bis heute hier und da nach. Aber das ist was, wo ich sagen würde, gerade mit langer zeitlicher Perspektive ist es eben kein Warnsignal, wenn die Märkte gerade an neuen Höchstständen sich abarbeiten und nach dem All-Time-High folgt ja in der Regel das nächste All-Time-High. Natürlich gibt es da auch ganz böse Phasen dazwischen, aber in der Mehrzahl der Fälle steigt der Markt ja nun mal, als dass er fällt. Und insofern, da denke ich irgendwie, wenn man das relativ früh ablegen kann, dann ist es irgendwie ein Gewinn auf lange, lange Sicht. Ich bin nicht unzufrieden, aber das eine oder andere hätte ich mir gerne auch früher schon gegönnt als Investment.
Wobei, darf ich etwas einhaken, das ist ja hier mein Job in der Sendung immer, es ist natürlich ein bisschen Survivorship-Bias. Ja? Ich könnte, und Christian wird sich vielleicht noch erinnern, auch an 3D-Systems um die Jahrtausendwende. Da waren wir bei $100 und hätte ich dort gesagt, das Momentum stimmt und ja, das ist die Zukunft und Gartner Institute, die haben gesagt, 3D, das ist es, wir werden Raumschiffe daraus basteln, dann würde ich heute immer noch auf einem satten Verlust sitzen, den ich gar nicht mehr steuerlich nutzen dürfte, weil inzwischen sich die Regierung in Berlin andere Dinge ausgedacht hat und das nicht mehr verwendbar ist. So, und dann würde ich jetzt mit einer 3D Systems angeben, und das wäre auch nichts. Also, ne? Es ist also, und zweiter Gedanke, es ist natürlich eine Frage der Strategie und der persönlichen, ja, auch es hat auch was mit Prägung zu tun. Man kann sich bestimmte Dinge, bestimmte Regeln meiner Meinung nach nicht wirklich angewöhnen im Sinne von Implementierung in einem selbst. Also ich persönlich habe ein Problem damit, auf Höchstkursen zu kaufen, was mich irgendwann zum Verkauf von Put-Optionen gebracht hat. Ich möchte gern unten einsteigen, in gute Unternehmen. In gute Unternehmen. Liebe Kinder, in gute Unternehmen. Ja? Aber ich habe keine Lust, oben einzusteigen. Also würde ich sagen, es ist auch eine Frage der Strategie. Der eine mag Momentum, nichts gegen zu sagen, kann funktionieren. Und bei Aktien, die einen Lauf haben und das seit Jahrzehnten, dann funktioniert es sowieso. Dann ist jeder Rücksetzer eine Chance. Yes, kann man so machen. Und andere, die versuchen irgendwo in einer Phase, wo die Masse der Leute, die Kapital bereitstellen oder haben im Portemonnaie, die sagen, oh, ich finde Lebensmittelaktien gerade langweilig oder ich finde Dosenhersteller gerade langweilig. Und in dem Moment zuzupacken, ja, das ist, ja, also will, lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine Frage der Strategie und wir dürfen bei Beispielen nicht von den wenigen erfolgreichen Unternehmen ausgehen, denn es gibt für jedes erfolgreiche Unternehmen bestimmt 10 Flops, die keine Freude gemacht hätten.
Ja, da will ich gerne die Studie von Bessenbinder erwähnen. Ich habe sie mehrfach jetzt zitiert, auch bei Twitter und bei Instagram. Eine sehr ausführliche statistische Untersuchung der Gesamtaktienmarktrendite in den USA. Ich glaube, seit 1928 bis 2019 und dann fortgeführt bis 2021. Und da sieht man dann, dass die gesamte Aktienrendite am Ende von 3-4% der Unternehmen aufgestellt wurde. Alle anderen Unternehmen waren dann aufsaldiert Flops. Ja, das darf man nicht vergessen. Die meisten Unternehmen werden nichts. Deswegen ist es ja auch so wichtig, nicht permanent das Unkraut zu düngen und die Rosen abzuschneiden, wie das Peter Lynch mal so schön formuliert hat. Also nicht immer den Belohnungseffekt zum Tragen kommt zu lassen, wenn man dann mal so einen kleinen Gewinn mitnimmt bei einer Position, die gut gelaufen ist, dass man sich zeigen kann, hey, was bin ich, ein toller Hecht, und dann, was macht man mit dem Gewinn? Da düngt man dann das Unkraut, also die Positionen, die nicht so gut gelaufen sind. Ja, ein Kurs, der über lange Zeiträume stabil steigt, der reflektiert durchaus, dass das Unternehmen irgendetwas richtig macht. Ja, und da rede ich auch wirklich von stabil steigend. Ich rede nicht von so einer Fahnenstange. Ja, und da habe ich persönlich dann auch kein Problem, systematisch zu verteuern. Das heißt, bei jedem Kauf immer mehr zu zahlen. Das passiert halt. Ja, ist auch nicht schlimm. Verführerisch sind halt diese Aktien, die schon mal irgendwo waren und dann runtergegangen sind. Ja, da spielt uns dann die Psyche einen Streich. Dann kommt dieser Anker-Effekt. Ja, wenn wir sehen, oh ja, das war ja schon mal bei 40 und jetzt ist es bei 20. Naja, dann hat das ja eigentlich 100% Potenzial. Ja, aber es kann halt auch von 20 aus sich nochmal halbieren. Dann sind wir bei 10, dann hätte es sogar 400, könnte sich vervierfachen, also 300% Potenzial. Aber auch bei 10 kann sich es nochmal halbieren. Und die Geschichte der Börse ist voll von Aktien, die es vielfach hintereinander geschafft haben, sich immer wieder zu halbieren. Also im deutschen Kurszettel mal gucken, HelloFresh ist so ein Ding, Vata ist so ein Ding, Delivery Hero ist so ein Ding. Also gibt's ausreichend davon. Man kann durchaus in Aktien einsteigen, die stark gefallen sind, aber bitte nicht mit dem Argument, naja, die waren ja mal da, weil der Aktienkurs, der hat kein Gedächtnis, ja, der weiß nicht, dass er mal dort war und der sagt sich auch nicht, hey, ich will da wieder hin, das sagt sich vielleicht das Management, wir wollen das dahin entwickeln. Realistische Manager sagen aber auch, naja, da wo unser Kurs vor 3 Jahren war, das war so überzahlt, da müssen wir noch 10 Jahre haxeln, bis wir dort jemals hinkommen. Also ich habe absolut nichts dagegen, systematisch zu verteuern, ist tendenziell eher meine Strategie, weil ich sage mir immer, was billig ist, das hat auch einen Grund, dass es billig ist. Das ist wie bei Konsumwaren. Ich möchte halt nur nicht das Gefühl haben, dass ich absolut überzahle. Ne? Also ich habe bei einer Hermes beispielsweise kein Problem mit einem 25er oder mit einem 30er Gewinnfaktor. Aber mit einem 40er und einem 45er muss ich sagen, okay, da hört es dann langsam auf, weil dann müssen sie die Erträge so drastisch steigern in Zukunft, dass der Erfolgsfaktor verloren geht, nämlich die Exklusivität. Ja, und also bei 72% Rohmarge kannst du jetzt auch nicht sagen, naja, der Umsatz wächst weiterhin langsam, aber wir machen Rambazamba bei der Marge. Ja, da geht dann nichts mehr. Und deswegen, ja, eine Aktie kann für mich durchaus teuer sein, aber so wie bei Produkten. Ich kaufe auch gerne teure Sachen, weil sie gut sind. Aber ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich übers Ohr gehauen werde, sprich an der Börse, dass ich überzahle.
Ja. Wenn Sachen teuer sind, die man kauft, dann müssen sie auch lange halten.
Genau.
Das könnte man so sagen, ja. Auch bei Aktien. So, dann kann man teuer kaufen.
Ja. Ja, deswegen, also ich bin ja der Meinung, also zumindest aus meiner Perspektive ist das so. Ich mag ja wirklich Gepäckstücke von Louis Vuitton. Die kosten ein bisschen mehr in der Anschaffung, aber die halten auch sehr lange. Meine erste Louis Vuitton-Tasche habe ich mir gekauft 2006 als Belohnung nach einem wirklich schönen Deal. Und mit der laufe ich gelegentlich immer noch rum. Ja? Und insofern ist es durchaus nachhaltig, als wenn ich mir alle 2 Jahre irgendeine Rotzetasche gekauft hätte.
Das ist übrigens eine Sache, schöner Nebeneffekt hier, Nebenaussage, aber gilt zum Beispiel für Apple-Produkte, ohne jetzt hier die Glocke zu läuten und irgendwas zu sagen, aber diese, also ich muss jetzt ich brauche ein neues Laptop, aber das Ding, was ich habe, ist nicht kaputt. Es wird nur nicht mehr mit der Sicherheitssoftware nach 10 Jahren versorgt. Ja, also musst du jetzt nach 10 Jahren langsam mal deinen Hintern bewegen und in den Apple Store latschen und was Neues holen. Also die stellen so nachhaltig Produkte her, dass du eben nicht alle 3 Jahre kaufen musst. Sei denn, du machst es, weil du nicht weißt, wo die Gin Lounge ist oder so. Ja, okay, kann passieren. Aber ansonsten ist das Nachhaltigkeit. Sehe ich ganz genauso. Habe ich schon oft diskutiert oder beschrieben, dass teure Dinge, die lange Haltbarkeit haben, einen Beitrag zum Umweltschutz bedeuten. Das darfst du nur den Leuten nicht erzählen, die sich berufsmäßig mit dieser Krawallideologie beschäftigen, aber es ist nun mal so.
Ja, schicken wir doch böse Grüße rüber zu Temu. Fassen es nochmal zusammen unter dem großen Leitsatz: Kaufst du billig, kaufst du zweimal.
Ja, logisch.
Ansonsten würde ich nämlich sagen, also quasi, aber das, was ich mir bei Herr Strelo gedacht habe, ist also, ich lese das, mein erster Gedanke ist, boah, soll ich jetzt wirklich noch eine Nvidia kaufen, um nachher Herr Strelo zu sagen, ja, danke für gar nichts. Aber von einer ganz grundlegenden Idee, und ich glaube, hier wird also absolut ein Schuh draus für junge Leute, ist also so eine Hauptproblematik, die gerade, wenn du dich halt noch nicht ausreichend damit beschäftigt hast, ist ja halt quasi, sollst du jetzt Aktien kaufen? Und für junge Leute mit einem langen Anlagehorizont gilt halt, ja, der beste Tag ist gestern gewesen. Und dann heißt es immer, ah, der Markt aber gerade so teuer und ich habe irgendwie einen Kollegen und der sagt jetzt erstmal warten und beim nächsten Rücksetzer steige ich ein. Und was man ja sehr schön sehen kann, wenn man sich diese historischen Charts mal anguckt, es kann relativ lange dauern, bis der kommt. Und in jungen Jahren, also halt quasi diese Compounding Days zu verpassen, das ist halt einfach mega ärgerlich. Das heißt, das, was Herr Strelo sagt, das darf dich halt, also das muss den Index betreffen. Also wenn du sagst, also sollst du jetzt in den MSCI ACWI einsteigen, dann ist die Antwort ja und dann guckst du auch nicht, was der gerade kostet. Der Sparplan läuft ab dem 1.1. oder Herr 15 haben wir jetzt gerade verpasst, aber das halt quasi beim Index gilt, bei Geldanlage für deine Altersvorsorge gilt, direkt loslegen damit. Mit den Einzeltiteln, ja, also Apple, wie Tino schon sagt, ne, Survivorship, es gibt immer welche, wo man sagen könnte, da würde das drauf zutreffen. Aber ich glaube, ganz grundlegend und wie schon gesagt, für die Jugend, also was jetzt halt wirklich breit diversifiziert über passiv gemanagte Produkte angeht, der Zeitpunkt ist immer jetzt genau super. Und ob der Markt jetzt morgen steigt oder fällt, ist Cost Average du im Laufe deines Lebens eh wieder raus.
Man sollte so war es gemeint, also ne, dass die Indizes, Hochstände, wir haben ja im Moment an allen Indizes quasi den Hochstand, dass das nicht das Argument ist, jetzt irgendwie auf den Crash zu warten, weil wir wissen nicht, wann er kommen wird. Und insofern, also das, genau das sollte der Schocker nicht sein, irgendwie mit dem Starten zu warten. Darum sollte es gehen.
Ich habe es so interpretiert, dass du 1000 Stück Nvidia gekauft hast gestern und die jetzt hier schon mal Beichte ablegen möchtest.
Ja, ich habe Super Microcomputers genommen und bin von der Kapitalerhöhung vollkommen kalt erwischt worden. Ja.
Alright, weil dann hätte ich gesagt, gucken wir doch, was Tino sich selbst mit in die Vergangenheit geben würde. Also ich habe es nochmal also knackig zusammengefasst zu einem Überbegriff. Das hatte Tino schon als Überschrift sogar, weil seiner sehr viel besser ausformuliert gewesen ist. Tino sagt, suche die Informationen an ihrer Quelle. Und sagt dazu, ich würde Informationen an der Quelle suchen, konkret zu Finanzen. Ich würde englische Publikationen lesen statt deutsche Übersetzung. Das hätte mir direkt Zugang zu viel mehr Informationen verschafft, denn dort, wo es eine entwickelte Aktienkultur gibt, gibt es logischerweise auch die besseren Publikationen. Öffnet sich die Klammer und auch eine größere Auswahl, schließt sich die Klammer, Punkt. Dazu wäre der schöne Nebeneffekt gekommen, dass ich nebenbei eine Fremdsprache gelernt hätte, auch das eine super Empfehlung für junge Leute. Der Tipp, zur Quelle von Informationen zu gehen, betrifft alle Bereiche, nicht nur Finanzen und die Börse.
Wer sich über diese Fremdsprachigkeit wundert, dem muss ich natürlich erklären, dass ich mit russischer Sprache aufgewachsen bin in meiner Schule. Der Englischlehrer nach anderthalb Jahren krank wurde und natürlich nicht ersetzt wurde, wie in einem kommunistischen System zu erwarten. Und Russisch hat immer stattgefunden. Das ist auch okay. Ja, die Sprache kann ja nichts für das System. Deswegen hätte ich mir natürlich früher gewünscht, an die Quelle zu gehen. Das ist also eine ganz persönliche Erfahrung, die heute noch wehtut, weil ich mit dem Finanzbuchverlag angefangen habe, irgendwann Ende der 90er. Und naja, damals war das cool. Ja? Es waren vor allem Trading. Es waren Einstiegsstrategien, ja, Entry-Setups und so. Es ging nie um Risiko und um Ausstieg, es ging immer nur um Einstieg. Und das war in Ordnung. Es war gut für die Atmosphäre. Gott sei Dank habe ich dann noch Jesse Livermore erwischt vom Börsenbuchverlag, den gab es auch. Das Spiel der Spiele. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass ich das, was ich damals gelesen habe, abgesehen von Schwager, die Interviews, Market Wizards und ein bisschen Alexander Elder, der Rest war Mist, war totaler Quatsch und zum Teil auch hanebüchen übersetzt, habe ich alles später erfahren. Ja?
Und deswegen würde ich das ich würde sagen, also das ist so ein Tipp, der hat gar nichts mit Aktien zu tun und wann du einsteigst und wie und wie es dein Sparplan ist und so weiter, sondern mir geht es um Wissen, um die Aneignung von Wissen und um die Strategie, wie ich mir Wissen am effektivsten und am aneigne und auch so, dass es einen Nutzen hat. Also ich bin ja Anhänger der österreichischen Schule für Nationalökonomie und ich frage immer nach dem Zweck des Handelns. Und bei Bildung braucht es auch einen Zweck und dann gehst du auch zielgerichtet vor und dann gehst du an die Quelle und dann kannst du, wenn du eine Auswahl hast an Publikationen, dann wirst du vergleichen lernen, dann kannst du irgendwann das Gute vom Schlechten trennen. Dafür musst du aber dich voll hineinbegeben. Du kannst es nicht machen, indem du nicht teilnimmst. Und so wird sich eine Entwicklung ergeben. Das nennt man Wissen. Und Wissen zur Anwendung gebracht, führt meistens zu einem guten Ergebnis. Ja? Nicht Ergebnis im monetären Sinne, auch das nochmal an der Stelle erwähnt, sondern Ergebnis im Sinne von Reifung, von Selbstbewusstsein, von beim Trinken sagt man ein Connoisseur, also jemand, der etwas gut beurteilen kann. Und das gilt auch für Bildung und das lernt man, indem man sich Bildung aneignet. Und das ist ein lebenslanger Prozess übrigens, der hört nie auf, man geht nie in Rente, man ist kein Beamter, man macht es, weil es unsere Aufgabe ist. Unsere verdammte Aufgabe hier auf Erden ist es zu lernen und das Gelernte anzuwenden.
Und die Technik spielt dir heutzutage natürlich voll in die Hände. Also die Möglichkeiten, die wir haben, sind ja sensationell. Also ich bin jetzt auch im Englischen kein flüssiger Leser, aber mit einem rechten Maustasteklick habe ich in der Regel das ruckzuck übersetzt, also schneller, als ich es denken könnte. Und so kommt man an diese Sachen dran. Das ist natürlich zweischneidig, weil, es ist halt so viel im Angebot, dass die Kunst darin besteht, die richtigen Quellen auszuwählen in der begrenzten Zeit, die man sich mit dem Thema halt beschäftigt. Aber ich denke, das ist im Moment traumhafte Möglichkeiten, was die zur Verfügung stellen von Informationen angeht, ob das so bleiben wird, wenn jetzt die künstliche Intelligenz neu das Wissen versucht zu generieren, sei mal dahingestellt. Aber ich finde den Tipp gut, aber auch sehr fordernd für junge Menschen. Also das ist jetzt kein Easygoing-Ding.
Hey, wenn es nicht wehtut, dann macht es auch keinen Spaß, oder?
Die Medizin muss bitter schmecken, ja.
Ja, also ich fand, also den in dem Kontext, also auch generell Finanzen, ne, also wenn man jetzt halt, also jetzt mal von der Bildung fernab, aber ich sag mal, es gilt ja halt auch, also ich meine, es ist ja mittlerweile unglaublich viel Zeug da draußen und also egal, wo man jetzt, also außer natürlich, man macht das ganz vorbildlich und kommt jetzt hier über diese Global Money Week mit sofort vorselektiert dem guten Content in Kontakt, irgendwann findet man ja irgendwo immer den Einstieg in diese Thematik und auf unglücklichste Art und Weise ist es ja eigentlich immer das Gleiche, das ist so eine Werbung, die wird ja eingeblendet, der Typ steigt aus dem Ferrari, hat aus welchen Gründen auch immer 20.000 Euro bar in der Hand und sagt dir jetzt halt, ey, ich erkläre dir jetzt mal, wie das geht mit dem Trading. Und da, also sich halt auch einfach irgendwie, also damit noch nicht zufrieden zu geben und zu sagen, hey, das ist ja super, dass ich den gerade gefunden habe, das ist bestimmt die eine Ansprechperson für diese ganze Thematik, reich zu werden, mein Geld anzulegen und so weiter. Sondern erstmal zu, was macht der denn da überhaupt? Und von da aus diese ganze Reise einmal mitzunehmen, sich halt wirklich die Frage zu stellen, wo kommt das her? Weil irgendwann landest du von ganz alleine, bei welchem Bereich auch immer dieser Typ, also zumindest vorgibt, professionell zu sein. Und von da aus dann einfach nochmal diese große Runde zu drehen und halt wirklich einfach erstmal Informationen zu sichten in der Breite, um von da aus einfach gute Entscheidungen treffen zu können. Und das ist halt alles, kann passieren, wenn man sich jetzt schon den Tipp in die Vergangenheit gibt, in der Regel die erste Information, die du aufschnippst, muss nicht zwingend die richtige sein, sondern halt quasi bevor du auch gerade, wenn es ums Geld geht, also recherchiere lieber nochmal zweimal extra als einmal zu wenig, weil am Ende, ich war ja heute noch bei dem Seminar von der BaFin. Also da draußen ist vieles Düsteres, was also, wenn du das so hörst, wenn die dir das so erklären, wo du denkst, ja, das wäre total vermeidbar, wenn man halt einfach mal gucken würde, wo ist denn die Quelle, weil da ist es zwei Mausklicks entfernt und da muss man nicht mehr wie Herr Strelo einmal zwischendrin noch übersetzen, klickst du einmal auf Impressum, siehst Malta und dann schickst du den halt einfach nicht 30.000 Euro. So leicht kann es sein, ne?
Ja.
Christian, ihr seid ja auch quasi Quelle für viele, also bei Echtgeld TV. Ich lasse mich da ja auch regelmäßig inspirieren. Und im letzten Podcast, den ich gehört habe mit dem Erik Potzowait, wurde euch das ja auch nochmal, also Tobias und dir, angetragen, dass ihr doch eine ganz wichtige Quelle für Finanzbildung, Finanzinformation seid. Wie gehst du damit um? Also dass jetzt diese Social Media Welt auf einmal ja auch für Leute der Einstieg ist oder vielleicht sogar das Einzige, wo sie sich über den Finanzmarkt informieren?
Ja, ich habe ja schon in den letzten 30 Jahren so einiges gemacht an der Schnittstelle zwischen Finanzmarkt und Medienwelt. Insofern ist das jetzt für mich nichts Neues, nur die Formate sind andere geworden. Ja, früher ist man halt ins Fernsehen gegangen, heute macht man YouTube. Früher hat man selber irgendwie so ein Board betrieben. Heute tauscht man sich über X und über Instagram aus. Die Mechanismen sind die gleichen und die Verantwortung, die man hat, ist auch dieselbe. Man sollte das sehr, sehr sorgfältig tun. Man sollte sich immer darüber im Klaren sein, was man dort macht, was man Gutes bewegen kann, was man aber auch eventuell, an Risiken heraufbeschwören könnte. Und ja, wenn man da einen klaren Kompass hat, dann ist das jetzt eigentlich für mich nichts Besonderes. Und deswegen frage ich mich auch, also wir haben ja gerade diese Diskussion, Regulierung sogenannter Finfluencer oder Verbote, Qualifizierung und Ähnliches. Also im Medienkonsum hilft dann auch mal der gesunde Menschenverstand und jeder, der Inhalte selber macht, der braucht einfach dafür auch einen gewissen Kompass. Und wer den nicht hat, dem hilft auch irgendwie Verbot nicht. Ja, also ich meine, Klauen ist auch verboten, ja, wird trotzdem gemacht, ja, weil Leute den Kompass nicht machen. Und da musst du dich halt entsprechend vor schützen. Und der beste Schutz vor Betrug, der beste Schutz vor unseriösen Angeboten sind halt so ein paar Grundregeln, wie wir die jetzt auch hier besprochen haben. Oder wie das, ich habe so ein bisschen das in Auszügen mitbekommen, was da heute bei der BaFin gelaufen ist. Aber auch da hilft der gesunde Menschenverstand. Ja, was zu schön klingt, um wahr zu sein, das ist eben höchstwahrscheinlich nicht wahr.
Ja, und da dann vielleicht auch nochmal der ganz generelle Tipp, wenn bei eurem MSCI World Rendite Dreieck oben in der Mitte das so ausgewaschen ist, das ist, wo das Dividenden-Adel-Logo drüber gewesen ist und das ist, wo die Quelle zu finden wäre, wenn man danach gesucht hätte.
Ja, das ist also, ich meine, ich habe ja mache ja immer unten so einen Quellenhinweis drauf, ansonsten kann ja jeder die Materialien auch verwenden. Und wer das nicht macht, der kriegt einmal eine freundliche Aufforderung, das zu entfernen. Ja, und wenn man es gewerblich nutzt, würde ich da ganz gerne vorher mein Platzett geben. Das macht man einmal, das mache ich einmal auch sehr freundlich. Und beim zweiten Mal, beim selben, macht das halt jemand anders sehr freundlich und dann kostet es halt Geld.
Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich also auch eine von den Quellen, die halt wirklich einen Unterschied machen, um halt auch gerade junge Leute, also lange Zeiträume halt irgendwie ein bisschen besser nahe zu bringen. Deshalb jetzt, wo wir dich hier mal tatsächlich auch in Präsenz haben, also wirklich lieben Dank, auch wenn ich Finanzbildung in der Schule mache, immer gerne mit ganz genau deinem MSCI World Rendite Dreieck, um einfach nochmal auf lange Anlagehorizonte bilden, große Vermögen, das halt einfach grafisch schön. Und das muss man auch immer wieder dazu sagen, die einzige Person, ich glaube, global, die sich die Mühe macht, das für den MSCI World zu machen.
Weil und für die
Sparplan-Variante. Mittlerweile macht es das Deutsche Aktieninstitut auch. Die haben nur einen deutlich höheren Etat als ich. Und ich bin jedes Jahr ein bisschen schneller als die. Das finde ich auch ganz putzig. Aber gut, das ist halt bei so einem Tanker, der muss sich erstmal in Bewegung setzen. Ja, und aber nein. Also was Finanzbildung angeht, macht das Deutsche Aktieninstitut mit den Materialien natürlich einen guten Job. Man darf halt nie vergessen bei dem, was das Aktieninstitut sonst macht, dass es eben kein wissenschaftliches Institut zur Förderung der Aktienkultur ist, sondern dass es zunächst einmal ein Lobbyverband ist, der von den großen Publikumsaktiengesellschaften in Deutschland getragen wird und dessen wesentliche Aufgabe natürlich auch darin besteht, in Berlin und in Brüssel Einfluss zu nehmen auf Gesetzgebung. Und dem Aktieninstitut oder der Mithilfe des Aktieninstituts verdanken wir ja sowas wie die virtuelle Hauptversammlung oder dieses Zukunftsfinanzierungsgesetz.
Ah ja.
Vor dem Hintergrund, also bleiben wir doch dem vom Dividendenadel treu. Gut, weil jetzt der Strelo schreibt gerade schon im Post. Weil jetzt, Christian, du weißt gar nicht, weil wir als mit noch weniger Budget als das Aktieninstitut auskommen müssen. Wir sprechen unsere Podcast-Pause jetzt schon ein und dann nehmen wir gleich einfach weiter auf die zweite Hälfte von unserem Podcast. Und vor dem Hintergrund, also verabschieden wir uns jetzt erstmal Richtung Wochenende von all unseren Zuhörern und wünschen erstmal noch eine tolle Rest Global Money Week, also auch am Wochenende wieder viel tolles Programm, was sich absolut lohnt, wenn wir schon dabei sind. Und dann hören wir uns am Montag mit dem großen Cliffhanger wieder, was denn wohl mein Tipp an mich und mein Vergangenheits-Ich ist. Und das kann ich schon mal mit dazu sagen, dass ihr hier auch gerne nochmal einschaltet nächste Woche. Ich werde mir direkt Feinde machen mit meinem Tipp und da werden viele Leute nicht glücklich rausgehen bei dem, was ich mir selbst raten würde. Von dem Hintergrund, macht euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche zum zweiten Teil von dieser Sendung.
Dieses ist der offizielle Abgesang von den halben Folgen. Hier weise ich dann immer nochmal darauf hin, dass der zweite Teil von den halben Folgen jetzt immer in der kommenden Woche am Freitag wahrscheinlich. Und wenn wir schon dabei sind, nutzen wir das Ganze hier auch nochmal ganz schamlos für Eigenwerbung. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt diesem Podcast noch schnell eine 5-Sterne-Bewertung. Und solltet ihr das noch nicht getan haben, geht auf jeden Fall bei YouTube vorbei. Sucht euch da nochmal Börsenbunch.tv raus und abonniert den Kanal. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns Dienstag. Macht euch ein schönes Wochenende und bis dahin beste Grüße vom Börsenbunch.